Goldstein, kehre zurück, alles vergeben. Die Frage, wer Schlomo Goldstein aufgefordert hat, unser Schlafzimmer neu zu tünchen, ruft in unserer Familie immer noch stürmische Diskussionen hervor. Die beste Ehefrau von allen behauptet, ich hätte ihr wegen der Flecken auf der Decke das Leben zur Hölle gemacht. Ich meinerseits erinnere mich nur an ihren wenig abwechslungsreichen Ausruf: Schau dir die Wände an! Bitte schau dir die Wände an! Wie dem auch sei, eines Morgens erspähte sie vor der Türe unseres Wohnungsnachbarn Selig zwei Zimmermaler mit Leitern und Eimern, schlich sich sofort an sie heran und lud sie in unser Schlafzimmer ein. Die beiden, Schlomo Goldstein und sein Gehilfe Mahmut, sagten ja, sie würden kommen, Donnerstag um 7:30 in der Früh, wenn's recht ist. Die Frage der Bezahlung blieb zunächst offen. Es wurde lediglich ein Vorschuss in der Höhe von 400 Schekel zur Auszahlung gebracht. Am Donnerstag kamen sie überpünktlich um 7.10 Uhr. Mahmut verhüllte unsere Möbel sorgfältig mit ausländischen Zeitungen. Für den Fußboden verwendete er die Jerusalem Post. Als nächstes stellten sie eine buntfarbene Holzleiter auf, banden sich Taschentücher vor den Mund gegen den Staub, kratzten drei Wände und die halbe Decke ab und verschwanden. Es verschwanden allerdings nur Goldstein und Mahmut. Nicht die Leiter, nicht die Zeitung und nicht der Staub unter unseren Füßen. Anfangs dachten wir, dass die beiden Raumpfleger nur weggegangen wären, um Farbe oder etwas Ähnliches zu kaufen. Aber nach drei Tagen wurden wir doch ein wenig nervös. Es ist schwer, in einem mit Zeitungspapier tapezierten Zimmer zu schlafen und beim Aufstehen sofort in knöcheltiefen Staub zu versinken, den wir nämlich auf Goldsteins ausdrückliche Anordnung nicht wegkehren durften, weil er, der Sand, nicht Goldstein, einen natürlichen Schutz gegen herabtropfende Farbe darstellt. Aber es tropfte keine Farbe und es war kein Goldstein zu sehen. Und er hatte einen so soliden Eindruck gemacht. Die beste Ehefrau von allen schüttelte den staubigen Kopf. Ich hätte ihm das niemals zugetraut. Sie ging zu den Seligs hinüber und fand deren Wohnung im gleichen Zustand wie die unsere. Verwaiste Leitern, vereinsamte Eimer, viel Staub und weder Goldstein noch Mahmut. Die beiden hatten auch bei Seligs nur einen halben Tag gearbeitet und Mahmut hatte sein bevorstehendes Verschwinden vorsorglich durch die Anfrage getarnt, ob er am Morgen immer ein Glas Milch haben könnte. Er sei daran gewöhnt und danke im Voraus. Seither fehlt von ihm und Goldstein jede Spur. Die Seligs besuchten letzten Samstag die mit ihnen befreundete Familie Friedländer in Ramat Gan und wurden gleich beim Eingang von einer alleinstehenden Leiter begrüßt. Sie ersetzte die Aufschrift »Goldstein war hier«. Allem Anschein nach hatte er seine dortige Arbeit unmittelbar nach seinem Abgang von uns aufgenommen. Einige Tage später erschien Mahmut mit der Mitteilung, dass ihre beiden Frauen, Goldsteins und die seine, sich im Krankenhaus befänden. Das war das Letzte, was man von ihnen sah. »Ephraim«, erklärte die beste Ehefrau von allen, »wir haben es mit zwei Verrückten zu tun.« Es musste eine sonderbare Verrücktheit sein, eine Art Sprachfehler vielleicht. Die beiden konnten nicht Nein sagen. Nachforschungen in unserer näheren Umgebung ergaben nicht weniger als 8 Goldstein-Mammut-Spuren. Die beiden emsigen Handwerker nahmen ganz einfach jeden Auftrag an, erschienen überall pünktlich, stellten ihre Leiter hin, schabten hier ein wenig Material ab, klatschten dort ein wenig Material an und machten sich auf die Suche nach neuen Jagdgründen. Eine Familie im nächsten Häuserblock hatte 3 Monate in einer Wüstenei von Farbtöpfen und Mörtel gelebt, ehe Goldstein eines Abends plötzlich auftauchte, die Wände betastete mit dem Ausruf »Trocken«, einen anderen Arbeitskittel anzog und für weitere 6 Monate verschwand. Er hat viele Kunden, Schlomo Goldstein. Eine Adresse lässt er niemals zurück. Er gehört zu jenem Typus, der immer sagt, »Nein, Sie brauchen mich nicht anrufen. Ich rufe Sie an.« Mahmut sagt gar nichts und glotzt stumm vor sich hin, während er die Farbe umrührt und Zigarettenstummel raucht. Die beiden beherrschen ihr Handwerk, daran besteht kein Zweifel. Niemand ist so gut wie Goldstein, vorausgesetzt, dass er kommt. Seine Spezialität sind Türen und Schwellen. Leider pflegt er die Türen zum Trocknen immer über 2 Stühle zu legen, aber man kann ja schließlich auf ihnen sitzen, sobald sie getrocknet sind. Zahlreiche Goldsteinkunden speisen seit Monaten auf horizontalen Türen. Vor ein paar Tagen besuchten wir die Spiegels. Sie hatten für die Ecke ihres Salons ein sehr geschmacksvolles Leiter und einem Arrangement gefunden, das ein wenig an Pop Art erinnerte. Natürlich sprachen wir über die Welt des Schlomo Goldstein und einigten uns darauf, dass er ein netter, freundlicher Zeitgenosse sei. Ein wenig müde, nicht? Das schon, aber er ist ja auch ständig unterwegs. Wie bewegt er sich eigentlich? Womit? Wann? Niemand hat ihn je unterwegs gesehen. Er ist plötzlich da, komplett mit Leiter und Mammut. Vielleicht lebt er in einem Wohnwagen, erwog Friedländer. Das macht ihn so beweglich. Ein von Goldstein aufgesuchter und wieder verlassener war einmal von der Polizei aufgefordert worden, ihn zu Identifizierungszwecken zu beschreiben und musste ablehnen. Er konnte sich nur an das Taschentuch vor Goldsteins Mund erinnern und brachte ihn damit vorübergehend in den gänzlich ungerechtfertigten Verdacht, einen Raubüberfall geplant zu haben. Nichts liegt Goldstein ferner. Er erscheint zwar überfallartig, aber er raubt nicht. Im Gegenteil, er lässt etwas zurück. Leitern, Eimer, Zeitungspapier. Die Zahl der Goldsteinopfer beträgt derzeit etwas über 100. Wir haben uns zu einem Verein mit dem Titel Die Ritter der Türtafelrunde zusammengeschlossen. Unser Doyen ist ein angesehener Schriftsteller. Er wartet auf Goldsteins Wiederkunft bereits seit 18 Monaten. Das geht aus dem Datum der bei ihm zurückgelassenen Zeitung klar hervor. Zu unseren Diskussionsthemen gehört die Frage, wovon Goldstein lebt und wo er so viele Leitern her hat. Wir kamen überein, dass er einen Computer haben muss, sonst hätte er längst den Überblick verloren. Sein Lebensunterhalt bestreitet er von Vorschüssen. Nachforschungen unseres Exekutivkomitees ergaben, dass Goldstein an einem für ihn typischen Arbeitsmorgen gleichzeitig in 7 Wohnungen erschienen war, eine davon im nördlichen Nazareth. Angeblich wurde auch Mammut beim Ausheben einer Tür in Galiläa gesichtet, während er am Strand Pingpong spielte. Da es mir immer schwerer fiel, mich an ein Leben zwischen Eimern und alten Zeitungen zu gewöhnen, stellte ich in unserer letzten Vorstandssitzung den Antrag, Goldstein durch systematische Suchaktionen stellig zu machen. Unsere Mitglieder sollten miteinander ständig Kontakt halten, zum Teil durch Sprechfunkgeräte. Und sobald Goldstein irgendwo aufkreuzte, würden wir ihn mit Suchhunden einkreisen. Friedländer, der über einen kräftigen Bariton verfügte, wurde mit dem Zuruf beauftragt. Sie sind umzingelt, Goldstein. Widerstand ist zwecklos. Ergeben Sie sich. In den anschließenden Verhandlungen wird Goldstein natürlich versuchen, sich durch die Zusage, morgen ganz bestimmt zu erscheinen, aus der Schlinge zu ziehen. Aber darauf gehen wir nicht ein. Wir schicken ihm einen Wagen mit Chauffeur. Goldstein windet sich. Er bietet uns Mammut als Geisel an. Nichts da. Njet und abermals njet. Er braucht Terpentin. Wir werden es zu seiner Arbeitsstätte schaffen. Am Abend bekommt er 2 Glas Milch, eins für Mammut. Und übernachten muss er im Badezimmer. Träumereien, leere Phantasmagorien. Wenn wir das Haus, in dem wir Goldstein entdeckt haben, endlich stürmen, ist Goldstein verschwunden. Wahrscheinlich stellt er gerade an der Schwelle eines Wohnzimmers in Herzliya seine Leiter auf. Und Mammut beginnt im Farbtopf zu rühren.